Diese Predigt hat den Titel Gottes wunderbare Führung. Und es ist nicht schwer, fündig zu werden, wenn man dem nachspürt, was der Heilige Geist im Herzen und im Leben Davids hat aufkeimen lassen. Die Worte, die wir dabei vor uns haben, wir, die wir Christus angehören und die wir als kämpfende Gemeinde hier zugegen sind, diese Worte, die uns durch die Psalmen für alle Lebenslagen gegeben sind, die haben ihren Ursprung in Gott. Was ja der 22. Psalm wohl am deutlichsten beweist. Ihre Qualität und ihre Absicht sowie ihr Ursprung ist klar erkennbar, wie es ja auch dafür heißt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott, aus Johannes 1,1. Also das Wort war da. Ehe David war, war das Wort da, ehe wir gewesen sind. Und auch wir sind ja gemeint, auch wir sind mit eingebettet in das Wort, und zwar von dem Herrn, dessen Barmherzigkeit und Gnade von Ewigkeit her sind. Wir waren dabei, seit wir in Christus berufen worden waren, vor Grundlegung der Welt. Spurgeon und etliche andere haben das erkannt und haben dazu angemerkt, aus und in den Psalmen spricht er selber, er, der Sohn, das Wort Gottes. Halten wir uns das immer wieder vor Augen, in jeder Lebenslage, in jeder Situation, in jedem Psalmvers. Und auch wenn wir meinen, längst darin geübt zu sein, werden wir doch immer wieder überrascht von der dabei erfahrenen Geborgenheit, die wir in Christus gerade in den Psalmworten vorfinden, von der Gnade, mit der er uns da von allen Seiten umgibt und wie er uns dabei vertritt, wie er uns trägt und hebt und errettet. Christus zu suchen und zu finden in seinem Wort und in seiner Lebensführung für uns, das ist ja unsere vordringlichste Aufgabe und es ist auch unsere größte Freude als Gottes Kinder, ihn zu finden. Ein alter Bruder hat dieses Suchen folgendermaßen beschrieben: Ich suche überall Christus zugrunde zu legen, ihn allein in allem zu finden, seine überschwängliche Erkenntnis und die unvergleichliche Herrlichkeit in ihm, ihn, die alleinige Quelle, aus der wir alle Kraft zu einem Leben in ihm schöpfen. Und wenn wir Jesus finden in den Psalmworten, ihn als Autor, ihn als Beter, als den, der da redet, dann finden wir automatisch in ihm auch den Schlüssel Davids zum Herzen Gottes. Und da schwinden die Zweifel und die Hindernisse im Gebet. Warum? Weil es seine Worte sind. Er, das Wort Gottes. Er ist ja das Element, aus dem wir geboren sind, wie es heißt im 1. Petrusbrief, im 1. Kapitel, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichen Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Und dieser geburtsrelevante Bezug, speziell auch zu den Psalmen, eröffnet uns einen ganz besonderen Zutritt zum Heil und weckt und pflegt in uns das gesicherte Wissen trauter Verwandtschaft mit dem lebendigen Vatergott in seinem geliebten Sohn. Es gibt viele Gottesworte im Alten wie im Neuen Testament, die durch ihren deutlichen Bezug zur Person unseres Herrn und Heilands einen bußfertigen Sünder zum ewigen Leben bringen können. Epheser 5,26 spricht dann noch vom reinigenden Wasserbad im Wort. Aber ganz besonders mit dem Buch der Psalmen haben wir einen gewaltigen Born vor uns, eine unermesslich große und gute Quelle lebendigen, heilenden und reinigenden Wassers aus Gottes Gnade. Und eben David, den Mann, den Gott einen Mann nach seinem Herzen nennt, den finden wir in der Bibel und der Schlachterübersetzung 1130 Mal, den 969 Versen. Und er hat einen großen Teil davon für uns niederschreiben dürfen und neben ihm dann Mose, Asaf, Ethan, die Söhne Koras und andere noch, allesamt von Gott durch Bedrängnis, Lob und Leid zu seiner Herrlichkeit gewiesen. Wie viel Trost und Hoffnung müssen diese Worte schon den Glaubensbrüdern in den Gefängnissen von alters her gespendet haben, auf den Scheiterhaufen, in den Türmen und Verliesen der Inquisition, auf den Krankenlagern, in der Todesstunde. Es geht bei den überlieferten Psalmworten natürlich nicht nur um die Person Davids als solche oder um andere Personen. Es geht darum, was das Wort des lebendigen Gottes in einem Menschen bewirkt, einem Menschen nach seinem Herzen. Und der kannst auch du sein. Einem Menschen, der seinem Gott ununterbrochen nahe tritt, der alle Sorgen auf ihn werfen darf und es auch tut, der sich auf Gott verlässt, der ja all seine Stärke ist und der so das herzlichste Verhältnis zu ihm erlangt. Das ist nicht nur erstrebenswert, das ist eine ganz praktische Tatsache zum Unterschied von aller Schwärmerei und Einbildung. Hier ist mit dem Schlüssel Davids eine Herzensnähe zu Gott gegeben, die das Allerbeste und gleichzeitig das ganz Normale ist für uns, die wir in Christus sind. Dass etliche, die sich Christen nennen, dennoch zu ihm lieber einen größeren Abstand wahren, tut er der guten Sache Gottes keinen Abbruch. Früher waren wir auch nicht anders. Denn unserem religiösen Fleisch, als Heuchler und Halbchristen, die wir waren, die wohl zu Gott kommen wollten, nicht aber die Welt dabei lassen, diesem Fleisch war es ja weitaus gemütlicher in der Halbherzigkeit, der Distanz, als in der konsequenten Nachfolge Christi, im Mitgestorbensein und im der Sünde für gestorben halten. Und auch die Psalmen sind ja keine Wohlfühloase. Denken wir nur an das Wort Asaphs aus dem Psalm 73, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Ja, was bedeutet das für uns? Der vorhin zitierte alte Prediger hat dazu Folgendes gesagt: Wenn dich Gott nun fragen würde, möchtest du die ganze Erde zu eigen haben? Möchtest du sie viele Jahrhunderte besitzen? Dann gebe ich sie dir. Oder Gott würde fragen, willst du den Himmel? Dann soll er dir offen stehen, damit du frei hineingehen kannst. Oder willst du Himmel und Erde miteinander, so dass du, wenn du von der Erde genug hast, du sie mit dem Himmel abwechseln möchtest? Oder willst du mich allein, ohne den Himmel und ohne die Erde? Was bittest du von mir? Was wählst du? Wie wenige würden jetzt von ganzem Herzen die Antwort geben, Herr, gib du dich mir. Denn wenn ich nur dich habe, dann frage ich nichts nach Himmel und Erde. Weil Himmel und Erde ohne dich sind ja nichts als Unruhe, Pein und Hölle für meine Seele. Wenn ich aber dich habe, dann muss mir sogar die Hölle zum Himmel werden. Wenn ich ja nur ein wenig abschweife und dich, meinen Gott, außer Acht lasse, dann sehe ich ja sofort an mir zur Genüge, wie ich sofort in lauter Heftigkeit, in Unzufriedenheit, in Unruhe und Begierden verfalle, in Kummer und Angst und Traurigkeit, wie ich mir selber zur Last falle, sogar ohne jegliche äußere Ursache. Und was würde es mir denn helfen, wenn ich in Ewigkeit nicht zu dir kommen könnte, obwohl ich die ganze Zeit mitten im Himmel säße? Na, wie steht es denn um unsere Gotteskindschaft? Was wollen wir? Da sieht man es durch die Psalmen, die sind ein Tor zum Herzen unseres Herrn, nicht eine Spielwiese für Heuchler und Halbchristen, die Himmel und Erde miteinander haben wollen. Solche lieben ja das Zeitliche. Jawohl. Und das Geistliche, das nehmen sie mit dazu, bei Zeiten. Warum? Weil sie wissen, dass sie nicht ewig auf dieser Erde bleiben können. Deshalb und nur deshalb ist ihnen auch am Himmel gelegen. Sie wollen aber so spät wie nur möglich in den Himmel, damit sie hier nichts versäumen. Und es geht ihnen nicht darum, Gott ewig anzubeten und ihn zu verherrlichen. Nein, sie wollen nur nicht verdammt werden, denn das ist ihrer Eigenliebe nicht zuträglich. Im tiefsten Grund geht es ihnen nicht so sehr um Gott als um sich selbst. Es geht ihnen nicht um die unaussprechliche Gabe Gottes, seinen Sohn, sondern um die anderen Gaben, die er ihnen gibt, seinen Trost und seine irdischen Wohltaten. Es geht um ihre Lust und um ihren Nutzen. Die Tröstungen Gottes aber und seine Wohltaten, die gehören ja nicht zum Wesen des Christentums, gehören nicht zur Gotteskindschaft hier auf Erden, so wie die Trübsale. Und wer wirklich die Kosten überschlagen hat und nicht mehr zurück will, dem gehen aber in Christus und in der Praxis nur in Christus in den Psalmen die herrlichsten Worte der Gnade und der Erkenntnis des Gottessohnes und des Lebens in ihm auf. Ungeachtet und trotz und gerade wegen der Leiden und Bedrängnisse, die kommen müssen über jeden, der gottesfürchtig leben will und darf. Das weiß doch jedes Gotteskind, wie sehr das Wort Gottes gerade in den Psalmen mit unserer persönlichen Lebensführung zusammenhängt, wie von Kämpfen die Rede ist, von in uns zu vernichtenden Feinden. Und je öfter man all die Worte liest, umso deutlicher wird uns der Zusammenhang in unserem Inneren. Wir haben letztes Mal unter anderem den Text aus 1. Samuel 16 gehabt und der Herr sprach zu Samuel: Bis wann trägst du noch Leid um Saul, den ich doch verworfen habe? Ja, dieser Saul, der muss weg, was das Königtum, das Reich Gottes in unserem Inneren betrifft. Dieser Saul, der von uns, aber nicht von Gott erwünschte, der stellt unser Ich dar. Einen Kopf größer als alles andere, einer, der zwar religiös angehaucht und scheinbar gläubig ist, aber alles selber bestimmt. Saul, der von uns Erbetene, so ist ja sein Name, der muss weg. Weg vom Thron und weg aus dem Leben. Es muss der geliebte Gottes da sein in unserem Inneren. Ihm gehört die Königsherrschaft. Aber wir kennen ja die Geschichte Davids mit Saul und entdecken darin auch unser Glaubensleben. Wir wissen, wie sich die Sache entwickelt, wenn der von Gott geliebte und gesalbte, der designierte König, auf den alten Herrscher in unserem Inneren trifft. Der geliebte Gottes trifft dann auf dem vom Menschen Erbetenen. Das ist die todernste Entwicklung in jedem von Gott durch die enge Pforte Berufenen. So ein Mensch meint nämlich zuerst, mit Gottes Hilfe sein eigenes inneres Reich als ein christliches aufrichten zu können. Dabei geht es dann nach eigenen Neigungen und Sympathien. Und das ist das landläufige Christentum, wie wir es nur zu gut kennen, unser Konsumchristentum, wo man auf nichts verzichten mag, was den Saul in uns fördert, nicht aber den David Gottes. Die Frage ist, auf welche Seite, zu wem ich mich schlagen will. Samuel trägt ja immer noch Leid um Saul und Gott fragt, wie lange noch? Und du? Und ich? Das Fleisch, die weltliche Gesinnung, der Trend zur menschlichen Höhe, wird sich wieder nur den ansehnlichen Eliab oder einen Aminadab oder einen Schammer gefallen lassen. Den David Gottes aber wird das Fleisch verleugnen und ablehnen. Ja, die Saulsnatur in uns wird leider sogar oft versuchen, ihn an die Wand zu spießen. Das Verhängnis, durch das sich die Natur Sauls in uns offenbart, ist: Ich kann nicht warten auf Gottes Zeitpunkt und Ratschluss. Ich mache mein Reich Gottes selber, so wie ich will. Und daher stammt dann die Unglaubwürdigkeit eines solchen Christenlebens bei uns. Es verrät sich ja Tag für Tag, Gott lässt es offenbar werden. Nur unser innerer Saul, der will es nicht merken. Aber genau das Gegenteil zeichnet die Davids Natur aus. Sie ist ein Bild auf unseren Herrn Jesus. Wenn Jesus sagt, wer kann mich einer Sünde zeigen, also einer Zielverfehlung, einer einzigen Sache, die nicht Gott als Urheber, als Regisseur und seine Ehre zum Ziel hat. Ja, dann muss die Sauls Natur dagegenhalten und wer kann an mir eine Sache finden, die ich nicht selber geplant und vorangetrieben habe und die keine Zielverfehlung wäre? Aber wie ist es gewesen dort im gelobten Land? Obwohl David designierter König und Saul längst verworfen ist, wie Gott extra betont hat, bleibt der Falsche im Regiment, der Verworfene. Und Gott lässt das zu, eine lange, lange Zeit. Das ist das Christentum, bei dem das Ich auf dem Thron sitzt. Das Ich plant und wünscht und agiert und jammert und wenn nötig schlägt es wild um sich. Wenn wir hier das Gotteswort ihr Ende scheut anwenden, dann sehen wir schnell, was kommen muss. Und so geht das Wort von Davids Salbung zum König und von Sauls Verwerfung dann weiter, im 1. Samuel 16, ab Vers 13, da nahm Samuel das Ölhorn und salbte David. Mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn kam über David, von diesem Tag an und weiterhin. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Aber der Geist des Herrn wich von Saul, und ein böser Geist von dem Herrn gesandt ängstigte ihn. Das kennt jeder auf seine Weise, der selber auf dem Thron seines Christenlebens sitzt. Wir müssen nur zuhören, was Christen so alles reden untereinander, was wir reden, was wir befürchten, was uns bewegt und was uns ängstet. Da sehen wir, was das ich-orientierte Christentum unter der weiteren Herrschaft des Herzensregenten Saul in uns ausmacht. Saul, der menschlich Erwünschte, ist ja leider auch das Resultat jeder falschen Evangelisation. Und sogar Samuel hat ja nicht die richtige Sicht, er musste von Gott gerügt werden. Wie lange noch trauerst du um Saul? Und anschließend sucht Samuel leider wieder den Größten unter den menschlichen Kandidaten. Und hier in diesem Textwort, wo es heißt, der Geist des Herrn kam über David von diesem Tag an und weiterhin, da lesen wir, Samuel aber machte sich auf und ging. Wohin? Auf die Höhe, nach Rama. Auf die traditionelle Höhe. Und Saul? Dem plagte ob da die Angst, denn der böse Geist in ihm ließ ihm von da ab keine Minute mehr Ruhe. Wir sollten diese Begebenheit nicht allzu voreilig von uns weisen. Wie ist es denn in uns und mit uns diesbezüglich? Herrschen wir immer noch selber? Sitzt der alte König im Regiment? Bestimmen wir alles selber, unser Leben, unsere Termine? Bestimmen wir, wann und wie wir Gott dienen wollen, dann ist und bleibt es unser Leben. Es ist dann kein Wunder, dass uns die Angst plagt, dass Burnout oder sonst was vor der Türe steht. Vielen sogenannten Christen ist ja gar nichts anderes verkündigt worden als die alte Herrschaft und einem neuen Namen. Es hieß nur, komm zu Jesus und alles wird gut. Dass der alte König gestorben sein muss und der neue König, der von Gott geliebte, das Regiment übernehmen muss, davon war kaum oder gar nicht die Rede. Davon wollen die meisten ja auch nichts wissen. Und dann kommt die lange, furchtbare Plage, das ängstliche Auf und Ab und die Ehrsucht bei alledem, die ganze Saulslitanei. Dass es im Glaubensleben nur durch Leiden Himmel angeht, das haben die Alten noch gewusst. Und auch die Saulsherrschaft, die kennt ja auch das Leiden und meint, es sei ihr Kreuz. Aber unser Ich reagiert auf Leiden auf seine Art. Es ändert nichts auf Gottes Wort hin. Es reagiert erst und nur, wenn es ihm schlussendlich zu heiß wird. Samuel hat dem Saul auch nicht mitgeteilt, dass ein neuer König gesalbt wurde, aus Angst. Und Saul hat von daher keinen Grund gesehen, abzudanken, sich für gestorben zu halten. Saul ist schließlich doch mit der Zeit dahinter gekommen, dass nicht er der von Gott gewünschte war. Und ab dem Zeitpunkt hat er begonnen, den neuen König zu bekämpfen, ihn gefangen setzen zu wollen und ihn zu ruinieren, wo er konnte. Wie es dann auch für nahezu ganz Israel hieß und was Jesus im Gleichnis vorausgesagt hat, seine Bürger aber waren ihm Feind und schickten Botschaften ihm nach und ließen ihm sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Ja, aber was geht uns das an? Seine Bürger heißt es hier. Nicht die Fremden. Man denkt ja gerne, darüber wären wir erhaben, das würde einen heutigen Christenmenschen nichts angehen, aber das tragische Gegenteil ist der Fall. Denn wir haben sehr wohl gelernt, Christus in uns und für uns in Gefangenschaft zu setzen. Dazu möchte ich die Worte des alten Hulderit zitieren aus der Biografie Johann Friedrich Flattigs, um zu zeigen, dass das dem Christenmenschen absolut nichts Unübliches ist. Der sagt hat in der Bibelstunde, ihr lieben Brüder und Schwestern, wenn wir auch dem Herrn Christus, unserem König, keine äußere Gefangenschaft verhängen, so halten wir ihn umso mehr in der inneren, und zwar in jeder von uns. Du schlägst ihn in Ketten durch dein Knirschen, Reißen und Toben, du beschwichtigst ihn durch frommes Lügen, du mit Opfern und Almosen, du mit Pharisäerei, und du bedeckst und erstickst ihn mit deinen schönen Kleidern und mit Putz. Du drückst ihm deines Hochmuts stechende Krone auf, du schlägst ihn sogar, weil er dir einmal nicht geholfen hat. Du schiebst ihn hinaus, weil er dir zu unguter Stunde kommt. Jetzt geht es gerade nicht. Ja, wir alle schlagen ihn ans Kreuz zu jeder Stunde. Und ein anderer in jener Bibelstunde, als diese Worte gefallen sind, hat auch um die Saulsherrschaft gewusst. Er hat dazu gesagt, wenn einer zum Glauben erwacht, so ist doch zuerst der ganze alte Mensch noch in ihm. Na, das ist es. Bei vielen ändert sich diese Sache 40 Jahre lang nicht, bei manchen sogar nie. Dass das Leben unter der Herrschaft des Sohnes Gottes so ganz anders wird als erwartet, dass es so ganz anders aussieht, dass es so gar nicht dem alten Regiment entspricht, das ist für die allermeisten völlig überraschend. Auf sie wirkt es befremdend. Da fragt einmal ein jüngerer Bruder, wo findet sich denn Gegensätzliches in der Bibel? Er meinte etwas, das das genaue Gegenteil ausdrückt von einer anderen Bibelstelle. Und solche Fragen stellt er gerne, der alte Saul in uns, in seiner menschlichen Größe, unser viel zu lange schon erwünschter, der falsch geduldete alte Herzensregent, der Geliebte, der von Gott kommende Sohn, der wahre David, der allein kann uns praktisch, und zwar ganz praktisch, die Antwort geben, noch bevor wir fragen können. Jesus weiß ja, dass kein Stein auf dem anderen bleiben wird von dem christlichen Blendwerk, das wir uns unter der Herrschaft des alten Menschen so kunstvoll aufgebaut haben, was mein Ich ein Christentum nennt. Das kann und wird vor Gott nicht bestehen. Und umso eher ich das vernichten lasse von Christus, umso eher wird das Heil Gottes mein Herz mit seinem Königreich und seiner Herrlichkeit erfüllen. Aber das stört meinen Saul, meinen alten, hohen Menschen, das ängstigt ihn. Er ist ja von unten her und er weiß, dass er wenig Zeit hat. Das treibt ihn. Und dann nimmt er den Spieß in seine Hand. Da braucht er dann Beruhigungsmittel, um sein Bild vom christlichen Reich zu kitten. Ein wenig Gesetzlichkeit, viel menschliche Würde braucht er, religiöse Traditionen, Tröstungen, die konsumiert er ja gerne. Und wir haben meistens gar keine Ahnung, was wir da an alten Ballast mit uns herumschleppen, bis der Geist Gottes uns darauf hinweist. Was allerdings entscheidet über unser Leben, über unser ewiges Leben, das ist, wen wir ab jetzt auf dem Thron haben wollen. Das ist entscheidend. Hier schon und drüben erst recht. Wenn wir so die Geschichte Sauls mit David betrachten, dann geht uns mit Gottes Hilfe manch ein Licht auf. Denn in seinem Lichte sehen wir das Licht, sonst nicht, sonst nirgends. In diesem Lichte bin ich nicht mehr so sicher, wenn ich den Anfang des 18. Psalms lese und dabei meinen Herzenszustand betrachte, als da steht für den Vorsänger von dem Knecht des Herrn von David, der dem Herrn die Worte dieses Liedes sang an dem Tag, als der Herr ihn aus der Hand aller seiner Feinde errettet hatte, auch aus der Hand Sauls. Das dünkt uns eher als ein unscheinbares Wort, nicht wahr? Aber was hat es uns zu sagen? Eine schreckliche Tatsache zeigt es uns auf, dass wir, du und ich, mit Hilfe des alten Menschen in uns, mit dem alten bösen Regenten unseres Herzens, den der Christus dort auf Golgatha mit auf sein Kreuz genommen hat, dass wir mit dem immer noch Christus in uns behindern und ihn gefangen nehmen. Oder ist es etwa anders? Herrscht er wohl uneingeschränkt in mir und in dir? Wenn nicht, dann komme ich nicht über diesen ersten Vers hinaus. Hier schon stehe ich an. Ja, wenn es mich nur ängstigen würde, dieses mein Tun, das Gefangensetzen, das Verfolgen Jesu in mir. Jetzt beunruhigt mich dann der Gedanke, dass ich zu so etwas fähig bin. Aber bei nächster Gelegenheit, wo der Geist Gottes mir deutlich sagt, dass ich in Christus in genau der Situation überwinden kann, in der ich mich jetzt befinde und ich mich trotzdem für das Gegenteil entscheide, dann ist es wieder soweit. Ich herrsche über Christus. Und dann sitze ich hier, mitten unter euch Christen, spiele euch etwas vor, einen Mitchristen und bin doch Christi, Beherrscher und Feind im inwendigen Reich Gottes geblieben. Nach außen suche ich ihn durch eine Predigt zu beherrschen, die einiges von dem hervorhebt, was mir passt, und anderes dabei gezielt weichspült, das Wesentliche in meinem Herzen aber verschweige ich vor euch. Wenn ich mich nun getraue, mit dem Hohelied zu sagen, mein Geliebter komme in seinen Garten und damit mein Herz meine, na was denken wir? Welche Frucht soll er denn finden, meiner Meinung nach, und Gefallen haben daran bei mir? Das war eine der ersten Kostproben aus der Schatzkammer Davids, wie Spurgeon sie nennt, Psalm 18,1. Zum einen und zum anderen das Verhältnis von Saul und David in unserem Herzen. Nun aber weiter zu einem anderen Psalm, Psalm 4. Da steht dem Vorsänger mit Saitenspiel im Psalm Davids: Antworte mir auf mein Schreien, du Gott meiner Gerechtigkeit. In der Bedrängnis hast du mir Raum gemacht. Sei mir gnädig und erhöre mein Gebet. Ihr Männer, wie lange soll meine Ehre geschändet werden? Wie habt ihr das Nichtige so lieb und die Lüge so gern? Selah. Erkennt doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Der Herr hört, wenn ich ihn anrufe. Er zittert und sündigt nicht. Denkt nach in eurem Herzen, auf eurem Lager und seid still. Selah. Bringt Opfer der Gerechtigkeit und vertraut auf den Herrn. Viele sagen, wer wird uns Gutes sehen lassen? O Herr, erhebe über uns das Licht deines Angesichts. Du hast mir Freude in mein Herz gegeben. Die Größe ist als ihre, wenn sie Korn und Most in Fülle haben. Ich werde mich in Frieden niederlegen und schlafen, denn du allein, Herr, lässt mich sicher wohnen. Der vierte Vers sagt uns, er kennt doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Respektive, andere Übersetzung, den Getreuen für sich erwählt hat. Gottfried Daniel Grumbacher hat dazu angemerkt, Gott geht nicht denselben Weg mit allen. Und das verwundert viele von uns. Denn Gott macht sich seine Regeln selbst. Er sieht das Herz an, daher die individuelle Führung auf dem einen einzigen Weg. Da kommt der eine zur Zeit seiner Bekehrung in ganz große Not, wie wir es ja oft selber feststellen, wenn wir für jemanden beten, es wird schlechter mit diesem Menschen vorerst. Und manche geraten in eine Art Finsternis nach ihrer Bekehrung, ja sogar in Angst. Andere wieder finden einen tiefen, angenehmen Trost nach ihrer Bekehrung, eine große Freude erfüllt sie, das erleben sie nachher aber nie wieder. Und schon gar nicht in diesem Maß oder gerade eben sie werden dann von einer großen Dürre überfallen und von Trostlosigkeit. Einige andere Gotteskinder erfahren weder von dem einen noch von dem anderen etwas Besonderes. Ihr Weg führt sie entlang an ganz sanft hinfließenden Wassern und sie selber gleichen diesen Wassern eine Art Nathanael-Selden, ohne Falsch. Einigen hält sich der Herr lange Zeit verborgen und legt sie in Finsternis und Dunkel, weil und nachdem sie eine bestimmte Sünde begangen haben, eine Sünde, die für uns vergleichsweise nicht einmal sonderlich bedeutend scheint. Er aber straft sie dennoch mit scheinbar unbarmherziger Züchtigung. Er stößt sie weg von sich, so als hätte er seine Barmherzigkeit verschlossen in großem Zorn und als wollte er fortan keine Gnade mehr erweisen. Es geht ihnen dann nahezu wie Esau. Sie suchen Vergebensraum zur Buße mit Tränen. Einige andere werden überhaupt nie besonders getröstet, außer, man höre, wenn sie einen Fehltritt begangen haben, so wie Petrus. Dann allerdings schon, und zwar wieder erwarten. Weil die Zahl der Fälle ohne jede bestimmte Regel ist gewaltig groß. Ja, sie ist mit Sicherheit viel größer, als wir ahnen. Denn die Tröstungen, die gehören ja wirklich allesamt nicht zum Wesen des Christentums hier auf Erden. Sie können da sein, sie können aber auch fehlen. Sie machen allemal nur ein momentanes Haben aus oder ein Nichthaben, mehr aber nicht. Ja, es kann sein, dass es denjenigen, denen sich der Herr tiefer offenbaren will, eine lange Zeit sehr schlecht und widerwärtig ergeht, dass er ihnen in ihrem Umfeld einen Esau erweckt, einen, der ihnen den Weg vertritt und ihnen alles versauert. Aber es ist nicht bloß irgendein Esau, sondern es ist der Herr selber. Wenn wir dabei an Jakob denken, so denken wir auch noch weiter an Hiob. Ja, denken wir an David, dem der Herr viele Widersacher erweckt hat. Oder denken wir an unseren Herrn und seine Erdentage. Er ging ja hier selber voran. Und Paulus behauptet es gleich in 1. Korinther 16, 9. So macht der Herr seine Heiligen zu ganz geringen, damit er selbst groß wird. Also sie haben eins gedacht, heilig zu werden, abgesondert für ihn, stark im Herrn, gerecht durch seine Gerechtigkeit. Sie wollten weise werden in Christus. Sie wollten gläubig sein in seinem Glauben. Sie wollten fromm sein, also nützlich werden. Und sie beten. Sie tun alles, was ihnen geistlich richtig scheint. Und schau, anstatt dass sie vorwärts kommen, geht es scheinbar rückwärts mit ihnen. Alles, was sie angreifen wollen, flieht vor ihnen. Und was sie halten wollen, schwindet dahin. Und was sie suchen, das kriegen sie nicht. So als sei das Wort vom Bitten und Erhört werden, vom Anklopfen und Aufgetan werden, vom Suchen und Finden eine Lüge. Als sei es wie vernagelt oder für sie nicht erreichbar. Nur für sie nicht, so scheint es. Ja, direkt unbarmherzig macht Jesus Sünder aus ihnen. Sünder, die überaus sündig sind. Sie jammern und sie stöhnen über ihren Zustand. Alles sieht so unwirklich aus. Es kommt so weit, dass ihnen ihr ganzes eigenes Christenwesen unmöglich gemacht wird. Sie verlieren alles, was ihnen gut und heilig scheint, an sich selbst. Ja, es wird ihnen nichts übrig gelassen, nichts als der geistliche Bankrott. Was für Lebensführungen finden wir dazu im Alten Testament vor? Denken wir an Mose, 40 Jahre am Hof des Pharao, 40 Jahre Hirten, Familienleben in Midian, 40 Jahre mit dem Volk Israel in der Wüste. Denken wir an Abraham, an Jakob, an Josef, an Jeremia, an Hosea, an Jona, lauter Lebensführungen, die so nicht zu erwarten, ja nicht erwünscht waren von den Betroffenen, von den Geführten selber, auch nicht von ihrem Umfeld. So wie bei David. Und du? Und ich? Es kam ja doch alles anders, als du es einst geplant hattest. Es kam anders, als du gemeint hattest, so müsse es gehen, so ist es das Glaubensleben. Und wo es nicht anders kam im Leben eines Christen, ja wo es so kam, wie selber geplant, da stellt sich die Frage, wirklich vom Herrn geführt? Entspricht das nicht eher dem Wort aus Psalm 73, 12, siehe, das sind die Gottlosen, die sind glücklich in der Welt und werden reich? Seine Heiligen, die führt Gott ganz anders, nach seinen Regeln, durch Bedrängnis, durch Leiden, Hypomanie, unten durch und durch unkonventionelle Situationen, sodass sie am Ende zu nichts geworden sind, unedel und verachtet von der Welt und von den Religiösen. Aber wer glaubt das? Und zwar vorher. Aber so heißt es und so geschieht es. Erkennt doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Was für ein Wort! Es bleibt dem Heiligen, der von Jesus so wunderbar, so persönlich, so individuell geführt wird, zu Gottes Zeitpunkt schließlich dann nichts anderes, als sich dem Sohn Gottes völlig mittellos auf Gnade und Ungnade auszuliefern. Das ist der herrliche Weg des großen Hirten, im wahrsten Sinn des Wortes herrlich. Unserer Natur ist es freilich zuwider. Wir würden immer etwas retten wollen vom Alten, vom Eigenen. Wir sehen nicht unsere totale Verderbtheit. Und wenn, dann sehen wir sie nicht ein. Wer aber jedes Geheimnis der Gottseligkeit erfassen sollte von Gottes Gnaden her, der kann dann ja gar nicht anders geführt worden sein. Wo Gott hindurchführt, da ist kein Stein auf dem anderen geblieben, da wurden sogar die übrigen Brocken aufgehoben, damit nichts übrig blieb von uns und unserem geistlichen Kunstgebäude. Denn die unaussprechliche Gabe Gottes, die verträgt kein menschliches Beiwerk. Ein weiteres Psalmwort David schlägt ja in dieselbe Kerbe, Psalm 25, 10. Alle Pfade des Herrn sind Gnade und Wahrheit für die, welche seinen Bund und seine Zeugnisse bewahren. Alle Pfade. Das ist eine schmerzliche Erfahrung für uns, die wir gewohnt sind, uns selber zu zerarbeiten in der Menge unserer eigenen Wege. Besonders heute, wo wir in tausenden Möglichkeiten schier untergehen, auf tausend Wegen, die wir meinen, gehen zu können, und gibt es doch nur einen. Wir sind flott unterwegs in unseren eigenen Möglichkeiten. Wir tun, was wir für richtig halten. Wir nehmen uns auch nicht die Zeit, innezuhalten und auf den Herrn zu warten. Das ist unsere Saulsnatur. Und Gott sagt deshalb auf das Herz uns zu, du sprichst nicht, ich lasse das, weil du immer noch eigenes Leben findest in deiner Hand. Du wirst nicht müde. So steht es in Jesaja 57, 10. Alle Pfade des Herrn sind aber Gnade und Wahrheit für jene, die in seinem Bund bleiben und sein Wort bewahren. Ja, alle, aber nur die Pfade des Herrn, nicht die eigenen Wege. Und wenn wir uns jetzt fragen, ja, aber was sind denn die Wege des Herrn? Das ist eben die Tragik unserer Zeit, unseres Christentums, dass wir sie nicht mehr erkennen, weil wir so oft dauernd auskneifen ins eigene, in die tausend Möglichkeiten. Die Pfade des Herrn sind es, die uns klein machen, die stets unten durchführen, und wir wären vor vielem bewahrt geblieben, wären wir nur in seinen Fußtapfen geblieben, hätten wir auf ihn gehofft und gewartet und nicht voreilig eigene Entscheidungen getroffen. Wir sagen zwar, Gott kommt nie zu spät, aber haben wir das wirklich je geglaubt? Genau das war Sauls Ruin, diese Wesensart, er hat ja damit seinen Untergang besiegelt. Aber der Herr führt seine Heiligen wunderbar, aber es müssen seine Heiligen sein, die für ihn Abgesonderten. Andere erkennen seine Wege nicht, weder die Ungläubigen noch die Scheinheiligen. Nur heilsame Wege sind es, die er uns führt, weg vom Falschen auf den rechten Grund, weg von der Menge unserer Wege hin auf die Einfalt in Christus. Und kommen wir schließlich dort an, dann wundern wir uns über die Klarheit und Einfachheit, so als hätten wir es immer schon wissen müssen, ja von Ferne gekannt und sind doch so oft daran vorbeigerannt wie die Irren. All dem Nichtigen nach, dem mannigfaltigen Nichtigen auf mannigfaltigen Wegen, bis wir endlich aufhören, uns Sorgen zu machen wie eine Martha und fein stille bleiben wie Maria und so zu dem Teil kommen, dass uns nicht mehr genommen wird, bis dahin hüllt sich der Himmel für uns oft in dunkel und finsteres Gewölk. Wir lernen es aber nicht anders, das Loslassen. Wir erfahren den Frieden vorher nur sporadisch, in vereinzelten Augenblicken, als Angeld sozusagen. Meistens müssen wir durch tiefe und dauerhafte Bedrängnis, bevor es uns möglich wird, in den weiten Raum vor Gottes Angesicht gestellt zu werden. Und dass wir dann dort auch bleiben, aus Erfahrung und in großer Dankbarkeit. Dass Gottes Güte und Barmherzigkeit in Christus von Ewigkeit her für uns da gewesen ist und immer noch da ist, erfährt aber nur, wer so gelernt und verstanden hat, was den gealterten David vom jungen David unterscheidet in der Bibel. Es ist aber absolut sinnlos, mir das darzulegen, wenn ich den Punkt noch nicht erreicht habe, an den Gott mich führen will, an den Punkt, wo er mich von meiner Abscheulichkeit als verlorener Sünder überführen will, jawohl, als unrettbar verloren gehender Sünder, als das Letzte, als das Abscheulichste, was es je gab, muss er mich vor sein Angesicht stellen. Ging er diesen Weg nicht, dann würde ich allemal nur in die Gesetzlichkeit abweichen, wenn die Gnade mein Herz vor der Zeit übernehmen würde. So aber steht mir meine Sünde beständig vor Augen und damit die Notwendigkeit, in Christus zu sein und zu bleiben. Haben wir schon mal nachgedacht, warum David die Sache mit Bathseba und mit dem Uriah widerfahren ist? Warum sie nicht verhindert wurde? Und warum all die Folgeerscheinungen dann gekommen sind, die ja viele betroffen haben, David selbst, seine Familie, seine spezielle Heldenschar, Uriah war ja einer dieser Helden und ein anderer war Bathsebas Vater, und das ist bei weitem noch lange nicht alles. Haben wir je zu ermessen versucht, was das alles in David bewirkt hat? Da bleibt nichts vom eigenen Glanz. Da bleibt nur die eigene Abscheulichkeit und das Verworfensein. Es ist sinnlos, darüber zu reden, zu staunen oder gar zu urteilen. Dieser Weg der tiefsten Sündenerkenntnis, der darf mir nicht erspart bleiben, wenn ich wirklich gerettet werden soll. Dazu die Erinnerung. Und das Aufdecken jedes dadurch erschwerten Umstandes, jeder Folge davon, in der Familie, überall, die wir vorher selber weder abschätzen noch erahnen können. In meinem Kriminalfall, da gibt es nichts zu verdecken, zu verkleinern, zu beschönigen und zu verdrängen. Ich muss sogar den Herrn bitten, enthülle, schone nicht, entfalte meine Sünden vor dir, zeig mir den Lohn meiner Sünde, den ganzen Lohn, sonst verstehe ich nichts von deinem Heil und bleibe gebunden an meine Gerechtigkeit, die sich bei dir aber nirgends findet. Es ist ein irriger Gedanke, dass auch nur ein einziger, wirklicher Christ noch beleidigt werden kann, aus eben diesem Grund. Denn so einer hätte dann ja weder seine eigene Sündhaftigkeit, noch das Heil, noch die Gnade und die Barmherzigkeit, noch die Gerechtigkeit Gottes erfasst. So einer könnte nicht verstehen, wie und warum die Sünde in Davids Leben oder in das Leben anderer gekommen und warum sie aufgekommen ist und was sie bewirkt. Dass Christus gekommen ist, Sünder zur Buße zu rufen und zu retten, das wäre solch einem Christenmenschen nur eine Theorie, ein nettes Wortspiel vielleicht. So einer wäre nicht herrlich geführt von Gott, sondern menschlich und teuflisch von seinen eigenen Gedanken, Zielen und Möglichkeiten. Und dass Christus den Namen trägt, Yahweh Tzidkenu, der Herr, unsere Gerechtigkeit, wie es in Jeremia 23 und in Jeremia 33 steht, das wäre ihm vielleicht interessant und angenehm, aber nicht das Heilsnotwendigste. Denken wir an die Ewigkeit und denken wir daran, dass es nur arme, tatsächlich verlorene Sünder sind, mit einem irreparablen Schaden in sich und hinter sich, die Christus nicht hinausstoßen wird, wenn sie sich bußfertig bergen wollen bei ihm. Alle anderen ist er nicht gekommen zu rufen, alle, die in irgendeiner Form von sich aus selber gerecht sind. Zu den Gesunden ist er nicht gekommen als Arzt. Zu den Sicheren, den in sich Mächtigen, ist er nicht gekommen als Retter. Und deshalb ist mir der gealterte David lieber als der junge David in der Bibel. Denn da sitzt die Sache. Da war der am Werk, der das Herz ansieht. Und Gott hat nicht aufgehört, dein und mein Herz anzusehen. Und wenn du von ihm jetzt wieder in die Tiefe geführt wirst, dann halte dich fest an dem Wort aus seinem Mund, erkennt doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Amen.